Deutschlandfunk Nova. 100.
Hallo? Wir sind hier drüben. Die 100, ne? Ist heute nebenan. Ja, komm mal rüber. So, da. Willkommen zur 100. Manchmal kann es sich ja tatsächlich lohnen, so ein bisschen nebendran zu schauen. Nicht da hinzuschauen, wo alle hinschauen. G20 ist so ein Beispiel. Ein paar hundert Vollidioten randalieren im Schanzenviertel und der legitime, der friedliche Protest von tausenden Menschen und ein wichtiger Gipfel mit den mächtigsten Menschen der Welt, die werden plötzlich zu Nebenschauplätzen. Wir halten heute unsere Mikros woanders hin als die anderen. Nebenschauplätze. Und was noch geschah, heißt die Sendung heute. Julia Rosche ist im Studio, 100 Redakteurin. Hallo Julia. Drei Geschichten haben wir heute.
Genau, in der ersten Geschichte, da schauen wir auf Gander. Noch nie gehört, ne? Es ist ein kleines Nest in Neufundland, hat 10.000 Einwohner. Mitten im Nichts, kann man sagen, ne? Und da ist wirklich nichts, außer eine Sache, ein großer Flugplatz. Und dort, auf diesem großen Flugplatz, da sind am 11. September 2001 fast 40 große Passagiermaschinen gelandet. Weil die durften nicht weiter in die USA fliegen und wurden umgeleitet wegen des Terroranschlags. 7.000 Menschen mussten da in Gander plötzlich versorgt werden. Mit Essen, Schlafplätzen etc. Und das von den 10.000 Einwohnern in Gander. Und die Geschichte hat uns Vera Pache erzählt.
Wir begleiten außerdem Entwicklungshilfeminister Müller auf Afrika-Reise. Aber wir schauen da nicht auf den Minister. Wir schauen auf die Frau, die dafür sorgt, dass alles läuft wie geschmiert. Und dass der Minister eine gute Figur macht. Die Protokollantin Isabel Schenk.
Ja, und dann hören wir noch die Geschichte vom Rotschberg im Ruhrgebiet. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kursieren dort ganz, ganz seltsame Geschichten. Ne? Die Leute erzählen sich irgendwie, dass sie nachts die Häuser verlassen mussten, dass es merkwürdige bunte Lichter gab und so eine Eisenbahn, die irgendwie alleine gefahren ist. Und 70 Jahre später, also 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, da haben sich Geschichtsdetektive mal auf die Suche gemacht und wollten wissen, was ist eigentlich an diesen ganzen Geschichten dran? Und das hören wir auch nachher.
So sieht sie aus, die 100. Neben dem Mikro Paulus Müller. Tag.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Großereignisse haben einen Effekt. Die wirken wie Magneten. G20 zum Beispiel hat dazu geführt, dass die Tage danach über nichts anderes geredet wurde. Die Zeitungen von vorne bis hinten voll mit G20. Klar. Dass dann andere Nachrichten keinen Platz mehr haben, dass die völlig hinten überfallen. Auch bei anderen großen Ereignissen war das so. Der Tsunami in Japan, der Fall der Mauer. Und im Schatten der großen Ereignisse passieren natürlich weiter irgendwelche spannenden Dinge. Manchmal auch als direkte Folge. Ein Beispiel ist der 11. September 2001. Alle schauten auf New York, schauten auf das Pentagon, aber keiner auf Gander in Kanada, genauer in Neufundland. Dabei werden die Einwohner noch Jahrzehnte erzählen, was dort im Schatten von 9/11 passiert ist? Vera Pache erzählt uns die Geschichte.
Ich hatte Glück, ich hatte einen Notsitzausgang, also ein bisschen Beinfreiheit. Ja, auf einmal nach 4,5, 5 Stunden kam einfach die Durchsage, dass der amerikanische Luftraum gesperrt ist und wir jetzt landen müssen. Nichts weiter. Also nur, dass wir in Gander, was natürlich niemandem etwas gesagt hat, notlanden müssen und das war's. Also wir sind gelandet und dann standen wir da an der Rollbahn und haben aus dem Fenster gesehen, wie ein Flugzeug nach dem anderen landet.
Das ist Norbert Dems, ein großer Typ mit braunen Augen, sehr straighter Blick, hat graue Haare. Und der Tag, von dem er erzählt, ist ein schöner Septembertag. Sehr klar, warme Luft. Aber es ist nicht irgendein Septembertag, sondern es ist der 11. September 2001. Und Dems ist gerade auf dem Weg zu einer Konferenz nach Chicago. Also er ist früh an diesem Morgen von München aus losgeflogen, musste dann in Amsterdam umsteigen. Ja, und zu Hause hat er seine Frau und die Kinder zurückgelassen. Und jetzt sitzt er da in diesem Flugzeug, das eben nicht nach Chicago fliegt, sondern in Gander, Neufundland landet.
Wenn ihnen einfach nur durchgesagt wird, dass der amerikanische Luftraum gesperrt ist, ist natürlich jeder erstmal geschockt, ängstlich, weil keiner weiß jetzt, was eigentlich so wirklich los ist. Und sie haben ja gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwie nachzufragen oder es gab ja nichts an der Stelle.
Also nochmal kurz zur Erinnerung. 2001 hat längst noch nicht jeder ein Handy und Smartphones schon gar nicht. Was also gerade in New York passiert oder auch schon passiert ist, Das wird Norbert Demms erst viel später erfahren. 8 Stunden wird er zusammen mit den anderen Passagieren im Flugzeug sitzen und warten. An diesem Morgen sind gleichzeitig auch noch viele andere Flugzeuge auf dem Weg in die USA. Im Cockpit einer Lufthansa-Maschine sitzt Reinhard Knot.
Zu dem Zeitpunkt war ich der Kapitän auf dem Fluge 400 von Frankfurt nach New York. Das ist ein Flug, der relativ früh morgens in Frankfurt losgeht und dann etwa gegen Mittag in New York ankommt.
Normalerweise, aber eben nicht heute. Der Pilot, der fliegt eine sehr große Maschine, einen Jumbo-Jet, 355 Passagiere sitzen da drin. Und einige von ihnen haben an diesem Tag sogar Termine in New York, auch im World Trade Center.
Es gibt so eine allgemeine Quasselfrequenz auf dem Nordatlantik. Das ist eine inoffizielle Frequenz, auf der man so ein bisschen reinhört, ob irgendwas los ist, wenn irgendjemand besonders irgendwo Turbulenz hat oder irgendein technisches Problem.
Genau, und auf dieser Frequenz hören Knot und seine 2 Kollegen dann, dass sich andere Piloten darüber unterhalten, dass irgendwas passiert ist. Und ja, dann schalten sie Kurzwelle ein, Radio, und bekommen dann mit, was in New York gerade abgeht.
In diesem Moment sehe ich, wie das ganze obere Stockwerk des World Trade Center explodiert und nun bricht auch das 2. Gebäude des World Trade Center.
Und so bekamen wir dann mit, also erstmal einer irgendwo reinknallte in diesen Tower, dass eine halbe Stunde später oder dreiviertel Stunde später noch ein 2. Flieger in den anderen Tower hineinknallte, dass dann der 1. Tower anfing, in sich zusammenzubrechen, um dann nochmal nach ein paar Minuten weiter später oder nochmal nach 20 Minuten dann der 2. Tower runterbrach.
Was das alles zu bedeuten hat, darüber wird in diesem Moment noch überhaupt nicht gesprochen. Eins ist klar, nach New York weiterfliegen geht nicht. Das Flugzeug befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Neufundland, so der äußerste Zipfel von Kanada, der weit in den Atlantik reinragt. Und der nächstgelegene Flughafen ist Gander. Ja, und dort ist eben auch die Flugverkehrskontrolle, zu der Knot gerade Funkkontakt hat.
Und der sprach uns dann an und fragte, es wäre Situation, die USA würden den Luftraum sperren, wo wir denn hingehen würden.
Reinhard Knot und seine Kollegen wollen am liebsten aufs Festland, nach Kanada.
Nach wenigen Minuten kam er dann und sagte, negativ, alles zurück, ihr geht jetzt da runter, wo ihr gerade seid.
Also Gander. Ja, das liegt auf einer vorgelagerten Insel im Atlantik. Es gibt da ganz viel Wald und Seen. Und Gander ist eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern. Es gibt dann Walmart, eine Mall und einen Schneemobilhändler. Und die Hauptstraße, die so mitten durch die Stadt führt, die heißt Airport Boulevard. Und das sagt eben eigentlich auch schon alles über diesen Ort, weil Gander hat einen unverhältnismäßig großen Flughafen. Der stammt noch aus den 30er Jahren und das hat mit der Lage zu tun. Weil damals waren die Flugzeuge noch viel, viel kleiner, hatten dementsprechend kleinere Tanks. Und bevor sie über den Atlantik geflogen sind, mussten sie nochmal auftanken. Das heißt, damals war Gander einfach die Tankstelle für alle Flugzeuge, die von den USA nach Europa geflogen sind und umgekehrt. Das ging dann so bis in die 70er Jahre, dann wurden die Flugzeuge größer. Und das hat zur Folge, dass heute kaum noch jemand Gander kennt und dass da hauptsächlich Militärmaschinen starten und landen. Und als da jetzt am 11. September 2001 der amerikanische Luftraum gesperrt wird, sind zu dem Zeitpunkt ungefähr 400 Flugzeuge über dem Atlantik auf dem Weg in die USA. Und Luftraum gesperrt, das bedeutet, die Flugzeuge werden abgeschossen, wenn die sich nicht an diesen militärischen Befehl halten. Heißt, entweder sie kehren um oder sie landen. Und genau aus diesem Grund landen 38 Maschinen aus der ganzen Welt an diesem Tag in Gander. Der Pilot Reinhard Knot steuert eins dieser Flugzeuge und Norbert Demms, der sitzt in einem anderen.
Nach Stunden vom Warten kamen halt so erste Informationen vom Piloten, dass Amerika unter Attack ist. Eine Durchsage, America is under attack, macht halt nicht unbedingt, dass es jetzt mehr hilft an der Stelle. Ja. Irgendwann ist durchgesichert, ja, es war ein Terroranschlag, aber das macht halt auch gar keinen Sinn. Warum sollten alle Flugzeuge dann nicht reinfliegen oder so? Also was wirklich passiert ist, konnte man sich gar nicht vorstellen.
Mehrere tausend Passagiere sitzen an diesem Tag locker 12 bis 20 Stunden im Flugzeug. Manche sogar noch länger. An einem Ort, von dem die meisten überhaupt keine Ahnung haben, wo der liegt. Und das mit dem Wissen, dass in den USA irgendwas richtig Krasses passiert ist. Endlich nach 8 Stunden darf Norbert Demms dann aussteigen. Allerdings ohne Gepäck.
Ich hatte mein Handy, ich hatte einen alten Laptop und das war's. Also seitdem habe ich immer Zahnbürste und kleines Zeug im Handgepäck, aber ich hatte gar nichts, keine Jacke, gar nichts.
Am Flughafen drückt ihm dann irgendjemand eine Flasche Wasser und einen Thunfisch-Sandwich in die Hand. Und dann bringen gelbe Schulbusse die Passagiere in die Gender Academy. Das ist eine Highschool.
Dort haben wir das erste Mal so wirklich Nachrichten gesehen. Also da war das erste Mal bewusst, was wirklich passiert ist.
Das muss man sich mal vorstellen, nach dieser langen Wartezeit. Aber dann in der Schule sind da überall diese Fernseher aufgebaut, auf denen er dann diese unfassbaren Bilder sieht. Die Flugzeuge, die einstürzenden Türme, Rauchwolken, Fassungslosigkeit.
Was man dann gemerkt hat, ist diese extreme Höflichkeit. Also da waren schon so viele Helfer da, die gekocht haben. Es gab in der Schule schon zu essen. Es lagen Tische rum, wo Zahnpasta, Zahnbürsten. Es war alles auf einmal schon da, wo man sich hat bedienen können.
Natürlich gibt es in dieser Kleinstadt kein Hotelzimmer für tausende Menschen. Es gibt ungefähr 500. Und der Bürgermeister ruft an diesem Tag gleich den Notstand aus und lässt die Zimmer für die Crews reservieren, weil er genau weiß, wenn die Piloten nicht schlafen, dann können die ja später auch nicht mehr weiterfliegen. Also bekommen Reinhard Knoth und seine Crew ein Zimmer im Motel und die Passagiere werden dann auf Schulen, Kirchen, Feuerwachen und Turnhallen verteilt.
Also ich bin in ein Klassenzimmer gegangen, das hat sehr klein und eher gemütlich ausgeschaut.
In dem Klassenzimmer liegen Mathematikbücher rum und an den Wänden hängen gemalte Bilder von den Schülern.
Dann hat man die Militärdecke gehabt und sich entweder auf die Decke gelegt oder sie als Kopfkissen genommen oder sich damit zugedeckt.
Essen, Getränke, Fernseher, Schlafplätze für 7000 Menschen, das ist da alles organisiert. Der Pilot Reinhard Knoth, der sagt, dass es nur deswegen möglich ist, weil viel Militär in Ganda ist.
Militärs haben immer irgendwelche Pläne in der Tasche, egal für was. Die haben eine Schublade und da holen sie sowas raus und dann sagen die, okay, das und das und das können wir machen.
Also nochmal. Genda hat damals 10.000 Einwohner ungefähr. Durch diese 7.000 Plane People, diese Menschen aus den Flugzeugen, verdoppelt sich die Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit. Also fast. Und natürlich macht das was mit den Menschen. Natürlich können sich alle noch genau daran erinnern. Ich habe zum Beispiel mit Ruth Mills gesprochen. Sie und ihr Mann, die haben damals ein Café und sie erinnert sich noch total genau an diese Tage im September.
I was going to work at 6:45 a.m. to open up our coffee house and I could see all of these people walking down the street.
Also, es ist der 12. September und Ruth erinnert sich noch total genau. Und zwar deswegen, weil an diesem Morgen außergewöhnlich viele Menschen auf der Straße rumrennen. So viele sind da normalerweise nicht. Ja, und sie schließt dann eben das Café auf gegen 7 Uhr. Und das war damals ein Café, das war was Besonderes in Genda. Weil es gab dort diese italienischen Kaffeespezialitäten. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato. Weiß ich, kennen wir heute, kriegen wir überall, aber in Genda ist das da was Besonderes. Und das Problem ist, eigentlich läuft dieses Café deswegen nicht so gut. Weil wie das häufig ist in so kleinen Städten, kommt was Neues, sind die Leute erstmal skeptisch.
And I thought, oh no, don't, I hope they don't all come in the café, because I was working by myself.
Ruth arbeitet alleine und denkt nur, oh nein, hoffentlich wollen die nicht alle bei mir Kaffee trinken. Natürlich haben Ruth und ihr Mann am Tag vorher Fernsehen geschaut. Die wissen, was in den USA passiert ist und die wissen auch, dass Flugzeuge in Genda notlanden mussten. Aber was das so richtig bedeutet, haben die da natürlich nicht kapiert. Das merken die erst an diesem Morgen.
Everyone start coming in because it was the first coffee place they saw. Plus they saw that we had espresso and cappuccinos. So when I looked, turned around, the place was full.
Also, Ruth ruft dann ihren Mann an und sagt, hey, du musst mir helfen, das schaffe ich nicht alleine. Ja, und zu zweit machen sie dann Kaffee, schäumen Milch, backen Paninis. Und was im Rest der Stadt passiert, bekommen sie überhaupt nicht mit, weil sie rotieren da hinter ihrer Kaffeetheke und zwar tagelang. Das Café ist nämlich von morgens bis spätabends gefüllt. Viel länger geöffnet als sonst, weil für diese vielen gestrandeten Passagiere, die da irgendwie in Kirchen und in großen Turnhallen schlafen, ist halt dieses gemütliche kleine Café voll der Rückzugsort. Selbst zu zweit sind Ruth und ihr Mann völlig überfordert mit den vielen Gästen. Irgendwann kommen dann freiwillige Helfer und spülen die dreckigen Teller und Tassen. Und obwohl sie sich aber kaum vor Arbeit retten können, nimmt Ruth sich zwischendurch trotzdem mal Zeit für einzelne Gäste. Zum Beispiel erinnert sie sich da an diese Frau, die an einem Tisch sitzt und weint.
So, I got a chance to go talk to her and she told me a bit about her story. She was supposed to be flying home because her mom was in the hospital dying and she was hoping to get home in time.
Die Frau will eigentlich zu ihrer Mutter, die im Sterben liegt. Und stattdessen hängt sie jetzt hier in Gander und hat überhaupt keine Ahnung, ob die Mutter noch lebt.
But instead, she landed in Gander and she could not get a hold of anyone at the time to find out if her mom was still alive or if she had already passed.
Egal, wo sie hingehen, es ist immer Lärm, es ist immer Gerede da und überall, wo sie hingehen, halt massive Emotionen.
Besonders schlimm ist es natürlich für die Menschen, die in Gander hängen geblieben sind und die erfahren, dass sie jemanden verloren haben durch die Terroranschläge. Aber es gibt eben auch diese vielen anderen kleinen Dinge, die dort passieren. Also zum Beispiel sind da alleinreisende Kinder, die ohne ihre Eltern stranden. Oder es gibt Reisende, die brauchen Medikamente. Und die Medikamente sind in den Koffern und die Koffern sind in den Flugzeugen und da kommt niemand ran. Und dann gibt es eben auch noch diese Maschine aus Ungarn mit 50.000 Küken an Bord, die jetzt in der Sonne auf dem Flughafen rumstehen. Also die Küken überleben diese Tage in Gander nicht. Jeder hat eigentlich irgendwas vor. Jeder hat Menschen, die ihn eigentlich erwarten. Aber alle sind hilflos und können einfach nur darauf hoffen, dass es irgendwann weitergeht.
Sie hatten ja gar keine Möglichkeit, die Situation zu verändern oder Einfluss zu nehmen, um ihr Leben quasi weiterzuleben oder so. Und dadurch waren sie wie fremdgesteuert halt.
Fremdgesteuert, hilflos, genau das sagen auch andere. Aber bei Norbert Demps kann ich mir das besonders gut vorstellen, dass er das kaum aushält. Der ist nämlich Unternehmer, er ist selbstständig. Und auf mich wirkt er wie jemand, der die Ärmel hochkrempelt und einfach macht. Aber hier geht das nicht. Trotzdem, natürlich überlegt er mit anderen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, weiterzukommen.
Also wir haben auch mit anderen Leuten zusammen gebrauchte Autos angeschaut und geschaut, wie viel Bargeld wir gemeinsam haben, um dann einfach ein billiges Auto zu kaufen. Aber es kam dann relativ schnell raus, dass also über den Fähren oder so, man hätte uns gar nicht an Bord gelassen, aufs Festland zu fahren.
Außerdem wird den gestrandeten Passagieren eingetrichtert, dass sie auf jeden Fall bleiben müssen und dass nur vollständige Maschinen wieder abfliegen können.
Wir mussten auch ein- bis zweimal täglich uns treffen mit dem Captain, wo es neue Informationen ging und wo auch geschaut worden sind, ob alle noch da sind.
Also Norbert Demps hat natürlich sehr viel Zeit dort zum Nachdenken, diskutieren, einfach die ganze Zeit in der Hoffnung, vielleicht geht endlich gleich wieder die erste Maschine los und es geht weiter. Auf der anderen Seite sind da die Einwohner von Gander und die rotieren quasi um sich selbst. Die sind so beschäftigt damit, sich um diese ganzen Zufallsgäste zu kümmern. Da gibt es zum Beispiel eben diese Eishalle. Da haben die Supermärkte all ihre ganzen Sachen in der Mitte der Eishalle zusammengefahren. Da kann sich jeder bedienen, der zu Hause privat für diese Menschen kocht. Es gibt Menschen, die fahren einfach mit ihren Autos bei Schulen vor und holen diese Menschen ab, bringen die zu sich nach Hause, damit die dort mal duschen können. Ja, und Geschäfte und Firmen, die stellen einfach Tische raus und Stühle und stellen ihre Telefone auf diese Tische, damit die ganzen 7000 Menschen endlich mal zu Hause Bescheid sagen können, wo sie eigentlich abgeblieben sind.
Tatsächlich nach 3 Tagen, wo ich anrufen konnte, konnte man sagen, okay, mir geht's gut, ich bin da und da, aber man konnte nicht sagen, wann komme ich heim, wie geht's weiter oder so.
Ja, es ist eine ziemlich blöde Situation und zwar für beide Seiten. Für diese gestrandeten Menschen ist es natürlich ein totaler Zwiespalt. Auf der einen Seite können sie sich glücklich schätzen, weil sie nicht in einer dieser gekaperten Maschinen saßen. Auf der anderen Seite hängen sie in Gander, sie schlafen in Turnhallen, haben überhaupt kein bisschen Privatsphäre, haben tagelang dieselben Klamotten auf dem Leib und wissen nicht, wie es weitergeht. Man kann schon sagen, das ist keine besonders tolle Situation. Auf der anderen Seite kommt man sich natürlich komisch vor, wenn man anfängt, sich zu beschweren, weil da laufen im Fernseher die ganze Zeit diese Bilder von den einstürzenden Türmen, von Vermissten, von Toten, von Menschen, ja, die um ihre Angehörigen bangen. Da fängt man nicht an, sich über seine Turnhalle zu beschweren.
Sie selbst stellen sich natürlich komplett hinten an, also ihr eigenes Frustration, ihr eigene Trauer, ihr eigener Leid oder was ihnen da gefällt, das passt einfach nicht. Ja? Also diese Sprüche, es gibt Schlimmeres. Ja, das Schlimmere ist gerade passiert. Es gibt nichts Schlimmeres mehr. Man kann sich nichts Schlimmeres mehr vorstellen. Seine eigenen Ängste. Und trotzdem weiß man ja, ich habe niemanden verloren.
Norbert Demms sagt, dass diese Tage in Gender tatsächlich sein Leben beeinflusst haben. Und vor allem ist es diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft der Einheimischen. Er sagt, das hat ihn bis heute total beeindruckt und ja, auch beeinflusst.
Also jeder kann alles von mir haben eigentlich. Das ist mir relativ egal, weil ich habe ja, um mich wurde sich schon gekümmert. Das heißt, andere Leute haben schon mir sehr viel gegeben, wo ich heute immer noch am Zurückgeben bin.
Nach 4 Tagen wird dann der amerikanische Luftraum wieder freigegeben. Das heißt, die Flugzeuge bereiten sich dann wieder auf den Abflug vor. Aber alles läuft da sehr, sehr langsam, weil natürlich ist dieser zwar sehr große Flughafen nicht ausgerichtet für teilweise riesige Passagiermaschinen. Pro Tag können so ungefähr 5 bis 6 Maschinen starten. Und weil das alles so militärisch geregelt ist, verlassen die Flugzeuge dann auch genau in der Reihenfolge Gender, in der sie gelandet sind. Der Pilot Reinhard Knoth startet nach ungefähr einer Woche seinen Jet Richtung New York. Und auch er als Pilot wird sich immer an dieses Ereignis erinnern.
Eine irrsinnige Geschichte, eine ganz irrsinnige Geschichte.
Die Stadt leert sich nach und nach wieder. Nur Norbert Demms, der muss sich noch ein bisschen gedulden. Eigentlich wäre seine Maschine als 8. an der Reihe. Aber das Problem ist, der Pilot hat versucht rumzutricksen. Irgendwie versucht, ein bisschen früher wegzukommen. Und das haben sich die Behörden nicht gefallen lassen. Also startet seine Maschine erst als eine der letzten nach etwa 10 Tagen. Und die Stadt selber? Wahrscheinlich geht es den meisten wie den Kaffeebesitzern Ron und Ruth, die total fertig waren nach dieser Woche.
So when they all left, we took a couple days off just to sleep and relax.
Es dauert dann noch einen Moment, bis in den Schulen wieder alles sauber ist und die Kleinstadt so ihren ruhigen Alltag zurück hat. Aber eins ist natürlich klar, diesen Ausnahmezustand im Schatten von 9/11, der Gender mal kurzfristig zur Weltstadt gemacht hat, den wird hier definitiv niemand vergessen.
Vera Pache über die ereignisreichsten Tage ever in Gender, Neufundland.
Deutschlandfunk Nova 100.
9/11 war natürlich ein Jahrhundertereignis. Die Folgen, auch für Gender in Neufundland, die haben wir gerade gehört. Ein Ereignis von so einer Größe, von einer Größe wie 9/11, das sorgt dafür, dass es natürlich gleich mehrere Nebenschauplätze gibt. Julia Rosch ist bei mir noch im Studio, 100-Redakteurin. Julia, du bist auf noch einen Nebenschauplatz zu 9/11 gestoßen bei den Recherchen zu dieser Sendung.
Genau, ich habe da einen Podcast gehört von NPR, den hat mir meine Kollegin Nilofa empfohlen. Und NPR, das ist der nationale Hörfunk in den USA und dieser Podcast, der heißt How's Your Day? Und da gab es eben diese Geschichte von 2 Wissenschaftlern, die in Lubeck in Maine an der Ostküste, kurz hinter der kanadischen Grenze, Glattwale erforschen und zwar in der Bucht von Fundy. Und diese Glattwale, das sind halt ziemlich große Viecher, kannst du dir vorstellen, so wie wenn du 5 oder 6 Elefanten so hintereinander schnallst in Reihe. Und sind fast vom Aussterben bedroht. Gibt wohl nur noch so 500 Stück, habe ich gehört in dem Podcast. Ja, und die haben halt diese Wale erforscht und am 11. September hatten die eigentlich schon einen Plan. Die wollten rausfahren aufs Meer und sich eben Wale angucken, weil da der ein oder andere ab und an mal hochschwimmt und seinen Schwanz zeigt.
War das, bevor die Forscher von den Anschlägen erfahren haben?
Na, den Entschluss haben sie gefasst, bevor sie von den Anschlägen erfahren haben, weil sie wussten, das Wetter wird schön am 11. September. Und dann haben sie eben morgens diese Bilder von den Anschlägen auf das World Trade Center gesehen. Also diese ikonografischen Bilder fast von den einstürzenden Türmen. Und die waren quasi live dabei, wie viele von uns es passiert ist, als das zweite Flugzeug zum Beispiel eingeschlagen ist. Und das hat diese Forscher, die heißen Scott Krause und Manolo Castillote, schon ziemlich geschockt. Zumal die Freundin von Manolo wohl auch zu dem Zeitpunkt gerade in New York war. Und dann haben die Forscher halt überlegt, fahren wir jetzt raus oder eben nicht?
Und? Haben sie es gemacht?
Ja, und schlussendlich sind sie eben rausgefahren, weil sie sagen, naja, sie können ja eh nichts gegen die Anschläge tun und außerdem wollten sie sich von diesen Terroristen auch nicht einschüchtern lassen.
So nach dem Motto, jetzt erst recht sozusagen.
Genau, dann haben sie einfach gesagt, wir machen jetzt weiter und gucken Wale. Und draußen auf dem Meer haben sie dann was Seltsames bemerkt. Sie waren ganz allein auf dem Ozean, ne? Damals wurde ja der komplette internationale Flugverkehr eingestellt, weshalb die ganzen Flugzeuge in Gander gelandet sind. Und in dem Podcast sagte eine Wissenschaftler, der Himmel, der war so klar wie nie. Da gab es keine Kondensstreifen, nix. An dem Tag war einfach nix los.
Und mit den Schiffen auf dem Meer war es genauso. Also da waren auch keine Schiffe. Wurde der Schiffverkehr auch eingestellt?
Genau, das habe ich ja gerade schon so angedeutet. Also es gab auch keine Schiffe wirklich. Also die waren wirklich alleine da, weil der Schiffsverkehr wurde eben auch eingestellt vor der Küste Kanadas. Und da ist den Wissenschaftlern was noch viel Krasseres aufgefallen. Diese Ruhe. Die Abwesenheit von Menschen, die Abwesenheit von Frachtverkehr auf dem Meer, die Abwesenheit von Kondensstreifen. Und der Scott Krause, der sagt wörtlich in diesem Podcast, dass es sich angefühlt habe, wie in so einer riesigen Kirche zu stehen. Es war fast ein spirituelles Erlebnis. Und dass er sich total nah mit der Natur verbunden gefühlt hat. Und das Wetter war wunderschön, das Meer war total ruhig und plötzlich... Ich versuche mir das wirklich so vorzustellen. Ja, du stehst da, du bist so allein, du genießt diesen Moment und dann fällt dir noch was auf, dass nämlich plötzlich diese Tiere aus der Tiefsee hochkommen. Weil die Plop. Fische und auch die Wale, ja, die sind einfach hochgekommen.
Also die du sonst nie siehst, weil sie da unten bleiben, weil sonst Schiffe oben sind oder was?
Genau, die du nicht siehst, die sind hochgekommen, die Wesen, auch die Wale. Plötzlich waren sie viel näher an der Oberfläche. Und das erklärt er damit, dass eben zu dem Zeitpunkt es keine Geräusche im Ozean gab. Weil diese riesen Dampfer und Kreuzfahrtschiffe und weiß ich nicht, was für Monster da sich über diesen Ozean bewegen, die sind halt verdammt laut. Und wir wissen ja, dass die Wale und Delfine und so, die kommunizieren ja über diese Knack- und Fieblaute und sind super geräuschempfindlich. Und er erklärt es ungefähr so, dass es für die so sein muss, wenn so ein Dampfer da übers Meer fährt, dass es für die so ist, als wenn bei uns ein Sattelschlepper durchs Wohnzimmer fährt, während wir irgendwie gechillt auf der Couch liegen. Und deswegen verstecken die sich weiter unten und kommen halt manchmal zum Atmen hoch und dann schnell wieder weg, so, ne? Und Jahre später haben die halt rausgefunden, dass das Stresslevel dieser Glattwale an dem Tag total niedrig war, weil die einfach so, ja, die waren halt so gechillt wie wir auf der Couch, wenn gerade kein Sattelschlepper vorbeifährt. Und das war total beeindruckend. Und das hat ein paar Tage angehalten, weil nämlich der Schiffsverkehr auch erst ein paar Tage später wieder in vollem Gange war.
Das heißt, für ein paar Tage waren dann tatsächlich diese Wale, diese Tiere der Tiefsee, auf einmal wieder die Hauptdarsteller auf dem Ozean und nicht der Mensch mit seinen Schiffen.
Ja, und plötzlich war der 11. September für die Wissenschaftler im Rückblick einer der friedlichsten Tage ihres Lebens, den sie dort auf dem Meer erlebt haben, während woanders ein Ereignis passiert ist, was quasi unsere komplette Lebenswelt verändert hat bis heute.
Was so ein Ereignis für schöne Nebenschauplätze schaffen kann. Danke, Julia. Minister auf Afrika-Reise, das bedeutet drei Länder in kürzester Zeit. Das heißt, vom Flieger ins Auto zum Regierungssitz, hunderte Hände schütteln, Fototermin, Kamingespräche, wieder Hände schütteln, dann ein Statement für die Presse, wieder Fotos, noch mehr Hände, rein ins Auto, eine Firma besuchen und, und. Und bei alledem noch gut aussehen und immer kluge Sachen sagen. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich gerade bin, wer vor mir steht. Ich wäre völlig verloren, orientierungslos. Die Minister sind das wahrscheinlich auch. Aber sie haben Helfer. Menschen, die sich ums Protokoll kümmern, die immer wissen, was als nächstes passiert. Unsichtbare, aber sehr aufmerksame Helfer. Ohne die wäre so ein Minister hilflos wie ein Robbenbaby im Schnee. 100-Reporter Oliver Ramme war mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller unterwegs. Eine Delegationsreise durch drei Länder Afrikas, enge Taktung, ein Projekt nach dem anderen wurde besucht, alles lief reibungslos. Wir gehen jetzt mit Oliver nochmal mit auf die Reise. Wir schauen aber nicht auf den Minister. Die Person unserer Geschichte, die ist ein bisschen abseits. Die muss man erstmal finden.
Also wir machen Elfmeterschießen auf dem Platz.
Und war faire Penalty.
Wo sind wir da mit Gerd Müller, Oliver?
In der Elfenbeinküste, genauer gesagt ein Vorort der Millionenmetropole Abidjan. Ist ein schicker Fußballplatz, eine schicke Sportanlage, satter grüner Rasen. Und da steht der Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller und verteilt Bälle. Er ist umringt von jungen Männern in Fußballtrikots und ein paar Funktionäre sind auch dabei. Wir sind auf dem Gelände einer Fußballschule und das ist nicht irgendeine Fußballschule, sondern die Kickerschmiede in der Elfenbeinküste. Die bekanntesten Spieler dieser Schule, ich weiß nicht, wie gut du bist im Fußball oder wie gut du dich hier auskennst, Didier Drogba.
Den kenne ich allerdings.
Der kommt da zum Beispiel her. Oder Salomon Kalou, der längere Zeit bei Chelsea gespielt hat und jetzt bei der Hertha unter Vertrag ist.
Warum ist der Entwicklungshilfeminister an der Fußballschule? Was hat Entwicklungshilfe mit Fußball zu tun?
Hier bei diesem speziellen Event geht es um eine Kooperation zwischen seinem Ministerium, Hertha BSC Berlin und dieser Sportschule. Und Deutschland stellt künftig Gelder für Trainer, Kicker und für Schulausbildung bereit. Vor allem Kinder aus ärmeren Schichten sollen gescoutet werden und dann hier ausgebildet. Das heißt, das ist nicht nur eine Fußballschule, sondern auch eine richtige Schule.
Willkommen.
Genau.
Und der andere die französische.
Genau.
Das heißt,
so,
das heißt,
und jetzt gehen wir mal ein paar Schritte weiter, weg vom Fußballfeld.
Nein, es gibt zwei Wechsel. Er unterschreibt auf der deutschen. Und der Präsident auf der französischen. Ja. Dann wechseln die. Ja. Dann unterschreibt der Minister auf der französischen und der Präsident auf der deutschen.
Da reden gerade zwei Frauen, Oliver. Es geht um Verträge, die unterschrieben werden sollen.
Genau, jetzt geht es um diese Kooperation zwischen Ministerium, der Hertha und der Schule. Die wird jetzt hier gerade vorbereitet. Die Dokumente liegen zum einen auf dem Schoß einer Angestellten der deutschen Botschaft in Abidjan. Und die andere, das ist die Hauptperson dieser Geschichte. Unsere Protagonistin. Und sie heißt Isabel Schenk.
Was macht Isabel Schenk da mit der Botschaftsangestellten? Also wo sind die da? Es hört sich an, nicht draußen.
Genau, die sitzen im Auto, ein paar Meter weg vom Minister und gehen das Protokoll durch. Das heißt, sie planen gerade, wer wann was beim gleich anstehenden Empfang unterzeichnen muss. Da wird dann sein der Minister, der in seinem oder in diesem Falle auch für die Hertha auftritt und der Präsident der Fußballschule bzw. des Vereins, der diese Schule dort betreibt. Und für alle Freaks sei gesagt, dass dieser Verein heißt ASEC Mimosa und das ist so eine Art FC Bayern München Afrikas.
Was Isabel Schenk und die Botschaftsangestellte da machen, das ist so der typische Bürokratenkram. Ja? Also bei Staatsbesuchen sieht man ja immer diese Bilder, die unterschreiben dann, dann wird nochmal Handshake gemacht, extra für die Kameras. Und Isabel Schenk ist dann so eine, die, was weiß ich, den Stift reicht oder nachher die Dokumente nimmt, die man im Hintergrund irgendwie bei diesen Bildern immer sieht.
Genau. Das heißt, sie organisiert unter anderem den Zeitplan, sie hat aber auch Geschenke parat. Und jetzt gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Nachdem der Minister mit den Fußballjungs fertig gekickt hat, geht er in die Schule rein und wir sind jetzt in einem Saal der Sportschule.
Frau Affing, wer redet zuerst? Sie reden zuerst.
Jawohl.
Was liegt da jetzt an Material oder was wird jetzt genau passieren?
Es wird jetzt die Unterzeichnungszeremonie stattfinden. Es war jetzt ursprünglich geplant, dass er im Anschluss die Rede hat, aber jetzt soll zuerst mit der Rede angefangen werden.
Hey.
Das ist ja sehr spontan.
Das den einen, den ich da gehört habe, den kenne ich, das bist du, Oliver. Du warst dabei auf dieser Reise, Oliver. Wir haben gerade erfahren, dass Gerd Müller in dieser Schule war, um ein paar Verträge zu unterzeichnen. So ein Entwicklungshilfeminister, der reist ja regelmäßig nach Afrika, hat dann aber normalerweise ja auch immer spezielle Themen im Gepäck, die er mitbringt. Was ist das für Gerd Müller bei dieser Reise?
Ja, du kannst dir vorstellen, wie eigentlich bei jeder anderen Afrika-Reise, die die Bundesregierung unternimmt, sei es die Kanzlerin, Außenminister Gabriel oder jetzt in unserem Falle der Müller. Es geht direkt oder indirekt um Flüchtlinge oder besser gesagt um Fluchtursachenbekämpfung, was im Prinzip so viel heißt wie alles Mögliche daran setzen, dass vor allem den jungen Leuten in Afrika Perspektiven geschaffen werden, damit die um Gottes Willen nicht auf den Gedanken kommen, nach Europa zu fliehen. Müller hat sich dafür einen Marshallplan mit Afrika einfallen lassen. Das ist ein Diskussionspapier, das irgendwie in aller Munde ist. Zuletzt hatte ich das von Frankreichs Präsident Macron beim G20-Gipfel in Hamburg sogar gehört.
Und Müller fährt jetzt rum durch Afrika, um Werbung zu machen für diesen Marshallplan, ja?
Man will jene Staaten, die sich besonders einsetzen für die Entwicklung ihres Landes, fördern mit mehr Geld. Die Elfenbeinküste gehört übrigens auch zu diesen sogenannten Champions. Und zweitens, der Marshallplan will unbedingt dafür sorgen, dass mehr in Afrika investiert wird. Vor allem, dass deutsche Unternehmen mehr Mut zeigen.
Wo ist Müller denn noch hingereist? Wo hat er noch Werbung gemacht für diesen Marshallplan?
Also wir waren in der Elfenbeinküste, in Burkina Faso und in Tunesien. Ich war 6 Tage mit dem Minister unterwegs. Es war eine Delegationsreise. Ich fand das total interessant und aber auch echt anstrengend. Ständig neue Projekte anschauen, dann wieder ins Auto steigen, auf eine Kakaoplantage fahren und so weiter. Und die Elfenbeinküste ist der Welt größte Kakaoproduzent, aber nur die Rohware eben. Und die Schokolade wird dann eben zum Beispiel in Europa produziert. Und erst bei der Produktion machen die Unternehmen ja die fetten Gewinne und Afrika schaut da mal wieder in die Röhre. Und das Ganze war summa summarum so eine politische Pauschalreise, perfekt durchorganisiert und das mitten im afrikanischen Busch. Und es blieb im Prinzip keine Zeit für Probleme anschauen oder Projekte vertieft, sich mit denen auseinanderzusetzen. Wir waren 15 Leute da drin, der Minister, ein paar Referenten, zwei Piloten, ein Steward, eine Ärztin, die Ärztin übrigens nur für die Piloten zuständig, nicht für uns, ein Dolmetscher, die drei Journalisten, einer davon war ich und eben Isabel Schenk.
Und die ist dir sofort irgendwie am Anfang der Reise ins Auge gefallen?
Nee, gar nicht. In den ersten 2-3 Tagen habe ich sie gar nicht richtig wahrgenommen. Vielleicht war ich auch zu gestresst. Bis ich mich dann irgendwann mal fragte, was macht diese Frau eigentlich bei uns?
Oliver, du hast ja gesagt, sie muss immer alle Schritte im Auge haben. Sie denkt schon im Voraus, ja, damit alles klappt. Aber das kann ja nicht immer funktionieren. Irgendwas geht doch dann schief, oder?
Ja, und es gehen eigentlich ständig Sachen schief. Und ich habe mal eine kleine Szene mitgebracht.
Les cadeaux sont chez nous.
Ist noch auf dem Fußballgelände?
Genau.
Was passiert da?
Sie unterhält sich mit den Fahrern des Konvois und die Fahrer möchten dem Minister gerne ein Geschenk überreichen, aber sie verstehen sich nicht.
Was geht's?
Weiß ich auch nicht. We speak English. Will they give the gift now? No, we don't have any time. We have to go now. Sorry. Im Englischen wäre das jetzt leichter gewesen, aber gut.
Du siehst, das andere Problem ist nicht nur die Sprache, sondern eben auch, man hat wieder mal keine Zeit und man muss rumhaspeln und so weiter. Aber sie muss immer freundlich sein, auch wenn es mal total absurd ist. Naja, und irgendwann kommt dann auch der Minister wieder raus. Es geht im Autokorso dann durch die Innenstadt mit Blaulicht durch Abidjan zur Afrikanischen Entwicklungsbank. Und ich habe dann so gedacht, ich hechte mich jetzt mal so ein bisschen an die Fersen von Isabel Schenk, weil ich gemerkt habe, dass sie diejenige ist, ja, die Fäden in der Hand hält. Und ihre Arbeit fand ich, naja, mal spannender als diese typischen erwartbaren Politiker-Statements. Ne?
Weil das so eine Show ist, ne? Eine perfekte Show für die Kameras, so eine Reise eigentlich.
Das hat alles so was Generalstabsmäßiges. Es geht alles so tak, tak, tak. Und dazu trägt eben auch Isabel Schenk bei. Wie eine Aufnahmeleiterin an so einem Filmset.
Das sind die, die da immer mit so einem Headset rumlaufen,
genau.
Und total hektisch alles unter Kontrolle haben.
In schwarz gekleidet am besten auch.
Ja,
noch.
Genau.
Und sie zu begleiten, das war wie so ein Backstage-Besuch. Und ich habe mal so einen Perspektivwechsel dadurch erfahren. Und du merkst mit einmal, was dahinter steckt. Hinter jedem scheinbar normalen, gewöhnlichen Schritt ist eben eine Menge Orga.
Also sowas wie ein Nebenschauplatz, der viel, viel spannender ist. Du hast gerade gesagt, dir ist Isabel Schenk irgendwann aufgefallen. Dann hast du dich an ihre Fersen geheftet. Ihr wart auf dem Weg zur Afrikanischen Entwicklungsbank.
Das war ein tolles Gebäude, voll klimatisiert, alles sehr nobel. Und Müller trifft sich jetzt hier mit den wichtigsten Bankern Afrikas in einem dieser typischen Konferenzsäle, holzvertäfelt, dann so ein riesiger, halbrunder Tisch, überall die kleinen Mikrofone drauf. Ja, und Müller will hier wieder seinen Marshallplan vorstellen, hat dafür auch geworben, dass Afrika auch eine Bringschuld hat, dass sich zum Beispiel auch die Afrikanische Entwicklungsbank mehr engagieren soll, mehr Investment zulassen soll, damit die Wirtschaft in Afrika endlich mal wieder vom Fleck kommt und ja vor allen Dingen auch die jungen Leute eine Perspektive haben. Und während Müller über die große Politik spricht, kümmert sich Isabel Schenk eben um die kleinen Dinge.
Das läuft jetzt hier alles vollautomatisch, oder?
Glücklicherweise ja.
Das heißt, Sie haben hier nicht viel zu tun?
Nur darauf achten, dass es alles trotzdem ordnungsgemäß läuft und dass man den Faden nicht aus der Hand gibt, sozusagen.
Wieso Faden aus der Hand geben? Was wäre das Problem?
Man muss ihm ja schon immer sagen, wie es läuft und man muss auch darauf achten, dass er da nicht über den Tisch gezogen wird. Also in dem Sinne zum Beispiel bei dem Plasmon, dass er da nicht irgendwo außen sitzt. Es muss ja irgendwo schon immer darauf geachtet werden, dass er angemessen irgendwie auch präsentiert wird und das ist einfach, das muss das Protokoll sicherstellen.
Das heißt, Sie achten jetzt darauf, wo er auch sitzt?
Genau, aber das ist jetzt hier geregelt. Da hat er jetzt schon seinen bestimmten Platz, aber das sind einfach Sachen, da gucke ich dann, dass er zum einen auch den Platz findet und ähnliches. Dann muss man auch gucken, wo die Toiletten sind, falls er fragt. Also Kleinigkeiten drumherum.
Woher wissen Sie das denn alles, gerade Toilette oder so?
Naja, es sind so einfach.
Das wissen Sie nicht vorher, Sie haben keinen Lageplan, sondern nein, Sie fragen vor Ort.
Wenn ich einen Moment Zeit habe, wie jetzt dann, dann werde ich gucken, wo Toiletten sind, für den Fall, dass er mich darauf anspricht, weil er hat dann keine Zeit, eine Toilette zu suchen. Und dann fragt er mich, wo ist die, und dann sage ich ihm das.
Was meinte sie gerade, als ihr da so schön geflüstert habt im Hintergrund, damit nicht über den Tisch gezogen werden?
Ich glaube, sie meint damit, dass Gerd Müller auch immer schön im Bild steht, dass er also nicht alleine oder abseits am Tisch zum Beispiel sitzt. Stell dir mal so ein Bild vor, Müller alleine am Riesentisch, die höhnischen Bildunterschriften, die können wir uns ja alle vorstellen. Und darauf achtet eben auch Frau Schenk, dass es eben dazu nicht kommt.
Das heißt, die hat tatsächlich ihren Chef, sie hat den Müller die ganze Zeit im Auge?
Ja, wie so ein Bodyguard. Steht im Hintergrund, beobachtet genau und manchmal tritt sie vor, sagt ihm was ins Ohr oder gibt ihm irgendetwas und zack, ist schon wieder weg.
Das ist ein toller Job für jemanden, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht, aber trotzdem gerne irgendwie dabei ist. So ein richtiger Nebenschauplatz, den man so nicht auf dem Schirm hat.
Habe ich auch vorher nicht gekannt, diesen Job. Und ich habe sie natürlich auch gleich gefragt in der Bank, wie man das überhaupt wird.
Also man kann Eventmanagement studieren. Aber meistens sind das Erfahrungswerte, die wir untereinander austauschen und nach jeder Reise auch weitergeben. Wir haben wöchentlich Referatsrunden, wo wir dann auch darüber reden, Lessons learned, auch nach Veranstaltungen, was man besser machen kann, einfach um dann immer auch am Ball zu bleiben und es zu optimieren.
Das hat sie mir dann nachher noch erzählt. Sie hat öffentliche Verwaltungswirtschaft studiert. Ziel war für sie immer Beamtin zu werden, was ja dann auch geklappt hat. Sie war zunächst in der Verwaltung des Bundeskriminalamts und ist dann später ins BMZ, also ins Entwicklungshilfeministerium gewechselt. Dort gibt es einen Stab der Protokollanten, so wie in jedem Bundesministerium. Und ab und an fliegt sie eben in der Gegend rum, entweder mit dem Minister oder mit einem Staatssekretär zum Beispiel.
Und managt dann die ganze Reise still und leise im Hintergrund.
Ja, und sorgt mit ihrer Perfektion dafür, dass selbst kleinere Hürden oder Pannen richtig laufen, zum Beispiel Thema Verspätung.
Wir sollten vor 5 Minuten fliegen, aber ich habe der Crew Bescheid gesagt, dass wir später fliegen werden und dann ist das in Ordnung. Der Luftraum hier ist auch noch nicht so dicht wie vielleicht in Europa, daher geht das. Und in Tunis haben wir auch noch einen kleinen Puffer.
Ja, und du wirst es nicht glauben, aber wir sind trotz dieser kleinen Verspätung rechtzeitig angekommen und rate mal, warum.
Frau Schenk.
Aber dann ging das Holterdiepolter am Flughafen, sagte sie dann einfach.
Jetzt verabschiede ich Sie und dann meine Kollegin Frau Rahmann erwartet Sie dann in Tunis, die schon vorgeflogen.
Der Tausch der Protokollantinnen war von langer Hand geplant. Das hat wohl, glaube ich, mit deren Dienstplan zu tun. Und mit einmal war sie eben weg. Und im Flugzeug habe ich dann den Minister mal auf Frau Schenk angesprochen.
Herr Müller, sagen Sie mal ganz kurz, was wären Sie ohne eine Frau Schenk zum Beispiel?
Ohne Frau Schenk würde vieles nicht funktionieren, weil wir sind hier in Afrika. Aber man muss auch eine gewisse Gelassenheit haben, nämlich einfach das hinzunehmen, wie es kommt. Und es funktioniert auch alles.
Danke, Oliver, dass du dein Mikrofon nicht dem Minister, sondern dem Nebenschauplatz der Frau Schenk unter die Nase gehalten hast.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova, hier läuft die 100. Julia, wir reden jetzt über ein Bild, was du mitgebracht hast. Darauf sieht man Donald Trump. Es ist das G20-Gipfel, nehme ich an, ne?
Genau, beim G20-Gipfel
jetzt. Er sitzt da an seinem Platz, wo auch die Verhandlungen stattfinden. Vor ihm steht United States. Und er sitzt da irgendwie traurig dreinblickend, ganz alleine, während hinter ihm irgendwelche anderen Politiker stehen und keiner beschäftigt sich mit ihm. Ein trauriges Bild irgendwie.
Ein bisschen trauriges Bild, wo er ein bisschen leid tut. Das Bild ist nach dem G20-Gipfel in Hamburg durchs Netz gegangen, weil es mal wieder so ein bisschen zeigen sollte, was für eine einsame, lächerliche Figur Donald Trump manchmal ist.
Oder? Und wie isoliert er ist. War er politisch auch auf dem G20-Gipfel?
Ja,
ne?
Wie er da so sitzt. Und ich habe jetzt, als ich den Beitrag über Isabel Schenk gehört habe, an dieses Bild gedacht und gedacht, mit Isabel Schenk wäre das nicht passiert. Die hätte dafür gesorgt, dass dieses Foto von einem einsamen, alleine dasitzenden US-Präsidenten, über das sich nachher sehr viele Leute im Netz das Maul zerreißen, eben nicht entsteht. Weil sie genau weiß, in welchem Moment dieser Mann wie agieren müsste. Also sie hält quasi die Fäden zusammen, sie kann genau einschätzen, was für eine Wirkung so ein Bild in den Medien nachher erzeugen kann.
Mit Isabel Schenk wäre sowas nicht passiert. Müssen wir uns nicht wundern, wenn Isabel Schenk jetzt irgendwie Post aus dem Weißen Haus kriegt, ne, nach dieser Sendung.
Ich glaube, Isabel Schenk ist halt mehr als die Protokollantin, die so ein bisschen irgendwie guckt, dass der Minister richtig sitzt und so. Die hat noch einen anderen Weitblick. Also die checkt schon irgendwie die politische Lage ein und die checkt aber auch ein, was eben Medien brauchen und bekommen sollen an Fotos und an Zitaten und so weiter. Also ich glaube, sie hat da schon einen Durchblick, der wahrscheinlich dem einen oder anderen Minister auch ganz gut stünde.
Deutschlandfunk Nova hier, die 100.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Ruhrgebiet, Metropolregion. Da denken wir an Zechen, an Eisenhütten, da denken wir an Industrie. Dabei ist das Ruhrgebiet viel ländlicher, als man so denkt. Neben den Städten gibt es verblüffend viel Grün, da gibt es Landwirtschaft. Und genau so einen Ort im Ruhrgebiet, den besuchen wir jetzt, den Rottberg. Das ist eigentlich ein schnöder Hügel, aber er hat im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt. Lange wusste das niemand und wir würden jetzt auch nicht drüber reden, wenn sich nicht vor ein paar Jahren ein paar Hobbyhistoriker auf Spurensuche begeben hätten. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich mit einem von ihnen getroffen und ist jetzt bei mir im Studio. Rebecca, nimm uns mal mit zum Rottberg. Wie ist es da? Was ist das für ein Ort?
Der Rottberg, ja. Das ist, wie du gerade gesagt hast, eigentlich ein schnöder kleiner Hügel bei Velbert. Das liegt zwischen Wuppertal und Essen. Drumherum sind ein paar Höfe. Und als ich dort war, habe ich teilweise abgemähte, teils noch völlig verdörrte Rapsfelder gesehen. Also wenn nicht gerade Industriesmog in der Luft hängt, dann kann man super weit schauen. Ich selbst, als ich dort war, konnte bis nach Essen gucken. Das liegt ungefähr 10 Kilometer Luftlinie weit weg. Und ja, um diesen Rottberg gibt es seit Jahrzehnten seltsame Geschichten.
Jetzt hast du mich mit den seltsamen Geschichten. Was sind das für Geschichten?
Geschichten, die sich Leute erzählen. Fantastische Geschichten. Zum Beispiel, dass im Zweiten Weltkrieg die Männer nachts in den Wald gegangen sind und dort bunte Feuer angezündet haben. Mhm. Oder auch aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Eisenbahn auf, die fuhr unbemannt um den Berg herum. Und es gibt dann noch was, einen Luftschutzbunker. Ganz in der Sichtweite vom Rottberg. Vor 3 Jahren haben sich dann die Hobbyhistoriker gedacht, okay, den Geschichten müssen wir auf den Grund gehen. Wir wollen wissen, was damals passiert ist.
Es gibt also eine Sammlung von Zeitzeugenberichten. Wir haben dann auch uns auf die Suche gemacht nach weiteren Personen, die davon noch Kenntnis hatten. Es gab hier teilweise noch Lebende, die hier auf dem Gelände in der Kriegszeit gewohnt haben.
Wer ist das?
Das ist Josef Niedvorok. Mit dem habe ich mich auf dem Rottberg getroffen. Hauptberuflich ist der Herr Niedvorok Architekt. In seiner Freizeit ist er Geschichtsdetektiv. Die offizielle Bezeichnung lautet ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger des Landschaftsverband Rheinlands.
Sehr schön.
Ja, sehr, sehr schön. Und der Herr Niedvorok hat mir auch von einem Befehl erzählt, den die Menschen dort am Rottberg Ende 1940, Anfang 1941 bekommen haben.
Wer hat denn da bei diesem Befehl was befohlen?
Befohlen hat die deutsche Luftwaffe und die hat den Menschen befohlen, ihr Land abzutreten, eben an die Luftwaffe. Wofür, das hat man denen nicht genau gesagt.
Also das heißt, die mussten aus ihren Häusern raus, mussten tatsächlich ihr Land verlassen, einfach so?
Nee, ganz so einfach nicht. Genau genommen mussten sie nur ihre Felder für streng geheime militärische Operationen zur Verfügung stellen. Ihre Häuser durften sie behalten, zumindest tagsüber.
Warum, was war da los?
Naja, um das zu erklären, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja Ende 1940, also vor knapp 77 Jahren.
Da sind wir dann mitten im Zweiten Weltkrieg?
Genau, mitten im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht hat zu dieser Zeit ihren Westfeldzug gestartet, die Benelux-Staaten angegriffen und Teile Frankreichs sind auch schon besetzt. Und im September 1940, da haben schon die deutschen Luftangriffe auf London begonnen. Das steigerte sich dann immer weiter und im November war dann der deutsche Luftangriff auf Coventry. Bei dem sind mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Und im Dezember 1940, da flog dann die britische Armee ihre ersten Luftangriffe auf Deutschland. Und zu der Zeit ungefähr kam dieser Befehl, der das Leben der Menschen auf dem Rottberg auf den Kopf gestellt hat.
Sie wurden also mit Bussen immer abends in die umgebenden Gasthöfe gefahren oder haben an anderen Bauernhöfen oder an anderen Schlafstellen dann übernachtet. Und morgens kam man dann halt wieder und musste darum bangen, dass also das eigene Haus oder das Vieh, was natürlich da geblieben ist, noch da war.
Und das jeden einzelnen Abend. Nach dem Abendessen, so gegen 22 Uhr, wurden die Leute um den Rottberg herum evakuiert. Wir reden da von einem Gebiet von ungefähr 2,5 Quadratkilometer. Also umgerechnet sind das 350 Fußballfelder. Das muss man sich mal vorstellen. Da haben 200 Menschen gewohnt.
Als du da oben warst, hast du da irgendwas sehen können, was da auf diese Geschichte hingedeutet hat?
Herr Niedvorok hat mir ein Haus gezeigt.
Wir können weiter unten den Hof von Bauer Böllert sehen, der also damals getroffen wurde. Da sieht man das auch heute noch im Giebel, wo dann ausgeflickt wurde.
Ja, ich konnte auch wirklich diese Einschlagstelle am Giebel erkennen, dass er mir da gezeigt hat. Das ist auf dem Land, muss man sich vorstellen, schon eher ungewöhnlich. Denn ja, wir sind im Zweiten Weltkrieg, aber ein Bauernhof ist wirklich eigentlich kein lohnendes Ziel für die Briten.
Ja, tatsächlich erstmal schräg, ne? Menschen werden auf dem Land Nacht für Nacht evakuiert. Der Hof von einem Bauern wird getroffen. Was war da los auf dem Rottberg?
Ein paar Wochen bevor dieser Hof getroffen wurde, bevor die nächtlichen Evakuierungen veranlasst wurden, da haben die Bauern seltsame Dinge beobachtet.
Also es gab in dieser Region immer Gerüchte und Geschichten über ein Scheindorf, wo die Männer während des Krieges des Nachts hingegangen sind, um Feuer anzuzünden und um feindliche Bomber anzulocken. Es gab Geschichten von einer Eisenbahn, die hier auf dem Rottberg gefahren ist, die das Kruppwerk simulieren sollte. Fantastische Geschichten, deren Glaubwürdigkeit damals häufig in Frage gestellt wurde.
Ja, Herr Niedvorok meint das Essener Kruppwerk, damals die Waffenschmiede des Dritten Reichs.
Absolut kriegswichtiger Betrieb, ne? Also da wurden Panzerteile, glaube ich, hergestellt, Kanonen, Waffen und so weiter und so fort.
Ganz genau, da erzähle ich gleich noch mehr dazu. Erstmal hat Herr Niedvorok mir noch was anderes gezeigt, und zwar einen alten Luftschutzbunker.
Also umgeben von Idylle und Pampa und, wenn ich das richtig sehe, Zucchini, Beeten, ein bisschen Schrott und Strommasten, ein Bunker.
Gehen wir mal rein. Mhm.
Ja, hier in diesem Bunker haben Herr Niedvorok und seine Hobbyhistoriker-Kollegen auch die entscheidenden Hinweise gefunden, ob an den Geschichten was dran ist.
Wie viel von dem, was hier drin steht, ist Originaleinrichtung?
Nichts. Es gab hier Reste der Elektroinstallation und es gibt diese Schadenverschlüsse, die sind original. Aber ansonsten war das Ganze natürlich direkt 1945 geplündert worden. Wir wissen also,
obwohl da nichts mehr drin ist, gab es Hinweise, hast du gesagt, auf die Geschichten. Das heißt auch wirklich auf diese selbstfahrende Eisenbahn, Scheindorf und so weiter und so fort.
Genau, man hat herausgefunden, dass da tatsächlich was dran ist.
Was denn? Was hat man herausgefunden?
Ja, das entscheidende Wort hast du eben gehört, Elektroinstallation. Hier in diesem Leitbunker sind alle Fäden zusammengelaufen. Nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich riesige Löcher sind in den Betonwänden des Bunkers gebohrt worden und durch die wurden ganz dicke Elektroleitungen in den Bunker geführt und in dieser Schaltanlage gestöpselt.
Aber wir sind da mitten auf dem Land. Wofür braucht man diese Kabel?
Der Bunker war so eine Art Steuerungszentrale für das ganze Areal, also für die 350 Fußballfelder. Die wurden nämlich hier und da sporadisch mit Strom versorgt. Nachts, wenn die Einwohner zum Schlafen in die umliegenden Dörfer gekarrt wurden, da hat die Luftwaffe nämlich dort eine Scheinanlage betrieben. Also eine Anlage, die die naheliegenden Kruppwerke simulieren sollte, um britische Bomber anzulocken. Und in diesem Bunker war eben eine riesige Schaltanlage.
Das klingt abgefahren, wie aus irgendeinem Film. Wie kann man sich das vorstellen? Warum hat man diesen Aufwand betrieben da?
Naja, diese Essener Krupp-Fabrik, die lag ja einfach nur 10 Kilometer Luftlinie weg von dem Rottberg. Nur einmal über die Ruhr drüber. Und die Bomberangriffe, die fanden damals nachts statt. Das heißt, um die Fabrik, die echte Fabrik, zu schützen, wurde sie nachts komplett abgedunkelt. Weil aber die britischen Flieger ja genau wussten, dass irgendwo in dieser Gegend eine Firma war, musste man sich was ausdenken. Und da haben die Nazis gedacht, naja, dann geben wir ihnen halt einfach eine Zielscheibe, eine Fake-Firma. Das ist dann die sogenannte Kruppsche Nachtscheinanlage.
Nun war dieses Kruppwerk da in Essen ja ein Riesenareal. Und um sowas nachzubauen, da braucht man, was weiß ich, Stahl, Beton. Ja. Das dauert wahnsinnig lange, sowas zu bauen. Und selbst wenn man es schaffen würde, das nachzubauen, dann fällt doch so einem Piloten auf, dass es da zwei Anlagen gibt, oder nicht?
Ja, würde man meinen. Aber also, du hast mit allem recht. Nur diese Attrappe ist, wie ich schon gesagt habe, eine Nachtscheinanlage. Die wurde nur zu dem Zweck eingerichtet, nachts und von oben, so auszusehen wie eine Stahlfabrik. Also Herr Niedvorok zeigt mir Luftaufnahmen und da sieht man fast nichts.
Man sieht hier den Schatten des 36 Meter hohen Schornsteins. Man sieht überall diese Sheddächer, die also diese Industrieanlagen simuliert haben. Bei Tag sieht das alles so harmlos aus und das war auch der Effekt, der gewünscht war. Man könnte da denken, es ist einfach eine Aneinanderreihung von Heuhaufen. Nachts war das natürlich etwas anderes. Die regelmäßige Struktur und diese schwache Beleuchtung konnte also einem angriffenden Bomberverband den Eindruck vermitteln, es handle sich hier tatsächlich tatsächlich um ein Industriewerk.
Aufgebaut war das Ganze übrigens in 0, nichts. Die sind ruckzuck gekommen und waren wieder weg. Und dann haben die Nazis aber auch einiges investiert, um das Ganze später glaubwürdig aussehen zu lassen. Denn so eine Stahl- und Waffenfabrik, die muss logischerweise ziemlich viel schweres Zeug transportieren. Schlacke zum Beispiel, das ist so ein Abfallprodukt, das bei der Stahlverarbeitung entsteht. Und deswegen die Eisenbahn, die da so unbemannt um den Hügel gekreist ist.
Wahnsinn, was für ein Aufwand. Hat das irgendwie geklappt? Also war die Anlage erfolgreich?
Kann man so sagen. Die ersten 2 Jahre hat das sehr gut geklappt. Jede Nacht wurden die Anwohner evakuiert. Die Soldaten der Luftwaffe haben in dem Leitbunker Stellung bezogen. Und Herr Niedvorok hat auch eine Statistik aufgetrieben, wo man ziemlich genau sieht, da wurde jeder Angriff, jeder Bombeneinschlag dokumentiert. Und da sieht man auch ganz deutlich, also sehr viel mehr Angriffe haben die Nachtscheinanlage getroffen als das echte Werk.
Was ich immer noch irgendwie unlogisch finde, ne? Also Eisenbahn und so, alles klar. Aber wenn ich doch jetzt ein alliierter Bomberpilot wäre, ein britischer Bomberpilot, ich fliege da drüber, werfe meine Bombe ab, weiß, dass da Munition und Waffen hergestellt werden, dann gehe ich doch davon aus, dass da richtig was in die Luft geht, richtig was explodiert und nicht nur so...
Genau, so ein Rieseneffekt halt dann entsteht.
Genau, nicht nur so ein paar Holzbuden wegfliegen.
Ja, das haben die sich auch gedacht. Dafür war die Schaltanlage im Bunker gut, denn die hat alles ferngesteuert. Das muss man sich so vorstellen. Da stand ein Soldat auf so einem Betontisch, hat durch diesen kleinen Minischlitz geguckt und hat seinem Kollegen Bescheid gegeben, wenn eine Bombe gefallen ist, der hat dann wiederum an der Schaltanlage auf den Knopf gedrückt und eine Riesendetonation ausgelöst. Und es ging sogar noch weiter. Es wurden Erfolgsfeuer gezündet, ohne dass was getroffen war, einfach nur um weitere Bomber anzulocken.
Es gab, bevor die Bomberverbände kamen, sogenannte Pfadfinder, also Flieger, die die Ziele ausgemacht haben. Und wenn sie sich sicher waren, dass das Ziel, das man sich in dieser Nacht vorgenommen hatte, erreicht war, dann wurden Leuchtraketen abgeschossen.
Genau, diese Leuchtraketen hießen auch Christbäume, weil sie so aussehen. Und die hatten einfach nur die Aufgabe zu signalisieren, hier weiter bombardieren, in diese Richtung.
Also den Bombern zu sagen, kommt her und macht es platt hier.
Genau. Und es wurde auch verteidigt. Denn damit das Ganze glaubwürdig wurde, musste natürlich so ein Werk auch verteidigt werden. Und es wurde auf Bomber geschossen.
Das heißt aber, dass in diesem Bunker da Tag ein, Tag aus einfach irgendwelche Soldaten hockten.
Umgesessen haben, genau. Auf einer Zielscheibe. Und gesagt haben, werft hier ab, wir wollen eure Bomben haben.
Abgefahren. Also tatsächlich so ein kleiner Nebenschauplatz, der dann sich als Hauptschauplatz verkleidet hat irgendwie. Ein absichtliches Kriegsziel wurde da gebaut.
Genau, ein absichtliches Kriegsziel. Und das hatte System. Also Scheinanlagen gab es überall. In England, in Frankreich, in Deutschland. In Deutschland wahrscheinlich sogar mehr als 300 davon.
Und diese Scheinfabrik auf dem Rottberg in Velbert, wie lange hat die funktioniert?
So lange, bis die Briten das Werk enttarnt haben. Also wahrscheinlich bei einem Aufklärungsflug irgendwann Ende 1942. Und zwar mit Hilfe von Luftaufklärungsfotos. Da haben britische Spezialisten gesessen, sich die Fotos angeguckt und gesagt, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Und Herr Niedvorok hat mir sogar ein Foto gezeigt, wo man noch sehen kann, dass da jemand was eingekreist hat, also Teile dieser Nachtscheinanlage.
Wenn die Briten das dann wussten, heißt, damit war es dann vorbei.
Also ja, fast. Anfang 1943 gab es dann plötzlich das mobile Radar in Flugzeugen und damit dann auch die ultimative Sicherheit, dass es sich bei der Anlage um eine Attrappe handelt. Und das machte die Nachtscheinanlage dann auch von heute auf morgen belanglos. Das sieht man an der Statistik, die das Kruppwerk geführt hat. Also bis dahin war das echte Kruppwerk noch größtenteils verschont geblieben.
Insofern ist diese Anlage erfolgreich gewesen und hat also erst 1943, als das Radar eingeführt wurde und später auch als die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind, als Tagangriffe geflogen wurden, dann erst dazu geführt, dass das echte Kruppwerk angegriffen wurde.
Ja. Das echte Kruppwerk wurde dann auch ab 1943 in Grund und Boden gebombt.
Und unser Nebenschauplatz da auf dem Rottberg, wie ging es da weiter?
Der wurde noch bis 1944 so nebenbei betrieben, obwohl nur noch ganz vereinzelt Bomben sich dorthin verirrt haben, weil man wusste ja, was es war. Und irgendwann, genau weiß man es nicht, hat dann die Luftwaffe die Anlage einfach aufgegeben und die Soldaten sind abgezogen.
Und das heißt dann für die Bewohner, die konnten wieder zurück auf ihr Land, wieder zurück in ihre Häuser?
Zurück in ihre Häuser und vor allen Dingen auch in ihren Betten schlafen, ja. Und ein paar Monate später, im Mai 1945, da haben die Nazis den Krieg dann endgültig verloren.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass es 70 Jahre gedauert hat, bis ja die Geschichte dieser Anlage überhaupt rauskam.
Genau.
Was ist denn nach dem Krieg mit der Anlage passiert?
Ja, das mussten erst die Geschichtsdetektive herausfinden. weil die Anlage ist nämlich kaum, dass die Soldaten weg waren, einfach verschwunden.
Die Schienen der Scheineisenbahn wurden von den angrenzenden Landwirten genommen, um daraus Weidezaunpfähle zu machen. Man findet auch heute noch auf dem Rottberg überall Weidezäune, die aus Schienen bestehen.
Na, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Man fährt da lang und dann sieht man so Schienenstücke, die senkrecht in die Erde gerammt sind und als Weidezäune umfunktioniert wurden. Da wurde einfach alles recycelt, das ganze Holz, die Dächer.
Man hatte ja nichts.
Genau, das waren alles einfach sehr begehrte Baumaterialien. Und da die Unterlagen über die Anlage auch streng geheim waren, sind die einfach zerstört worden. Und weg war die Geschichte.
Naja gut, die Legenden gab es noch, ne?
Genau, die sich die alten Menschen erzählt haben.
Es sind aber auch dann eben deren Kinder und Anverwandte hier gewesen, die haben oft erzählt, also die Oma, die hat uns immer von einem Scheindorf erzählt, das das Kruppwerk darstellen sollte, um die Bombe abzulenken. Wir haben immer gedacht, die Oma spinnt, aber heute sind wir sehr froh, dass wir hier sein können, denn wir sehen, dass alles belegt ist.
Ja, dank Herrn Niedvorok und seinen Hobbyhistoriker-Kollegen. Und Paulus, wenn es dich interessiert, also es gibt den Tag des offenen Denkmals, da kann man sich das Ganze auch anschauen.
Den Bunker und das ganze Gelände.
Genau.
Ein kleiner Berg im Ruhrgebiet wurde im Krieg als Kruppwerk verkleidet, wurde erfolgreich vom Nebenschauplatz zum Hauptziel der britischen Bomben. Danke, Rebecca, dass du uns mit dahin genommen hast und danke für die kleine Zeitreise. Deutschlandfunk Nova, hier läuft die 100. Die Scheinanlage am Rottberg, das war irgendwie eine sehr beeindruckende Geschichte. Julia Rosch ist noch bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Und ich glaube, Julia, wir müssen mal erzählen, wie es zu dieser Story kam, wie wir überhaupt auf diese Story gestoßen sind.
Ja, das ist nämlich eine eigentlich ganz eigene Geschichte, die wir zuerst erzählen wollten. Die hat uns unsere Autorin Rebecca Endler angeboten. Und zwar hatte sie im Netz Infos gefunden zu einer anderen Scheinanlage in den USA, auch während des Zweiten Weltkriegs. Und zwar auch so in der Zeit, ne? 1941, 42, also so knapp ein Jahr, nachdem die Fake-Fabrik in Felbert in Betrieb gegangen ist. Da haben ja die Japaner, also im Dezember 41, habe ich nachgeschlagen, weil ich das nicht alles aus dem Kopf weiß, haben ja die Japaner Pearl Harbor angegriffen auf Hawaii und damit ja auch die US-Kriegsflotte. Ja, und Japan, du erinnerst dich, war klar, verbündet mit Nazi-Deutschland. Und das war eigentlich so der Punkt, wo dieser Weltkrieg wirklich zum Weltkrieg geworden ist.
Weil nicht ein europäischer Krieg.
Genau, weil er halt plötzlich da im Pazifik auch stattfand. Und die Amerikaner haben natürlich Angst bekommen und die haben angefangen, dann kriegswichtige Fabriken an der Westküste zu tarnen. Unter anderem eben auch ein Boeing-Werk in Seattle an der Westküste. Und davon habe ich hier ein paar Fotos im Netz gefunden. Hast du auch? Die, ja. Kannst du die anschauen?
Schön, ne? Ja, da sind halt so Frauen, 40er-Jahre-Klamotten mit so einer schicken Föhnwelle irgendwie, stehen an einem Straßenschild. Da ist ein Weg, das sieht nach Pflasterstein aus. Und Synthetic Street steht auf dem Straßenschild.
Genau. Also,
aber es sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus.
Genau, man sieht im Hintergrund so Bäume. Bäume sehen aber ein bisschen komisch aus, ne? So ein bisschen schräg irgendwie so zusammengesteckt.
Der Fußweg hat Wellen?
Der Fußweg hat Wellen, aber so Platten sind das scheinbar, wirkt wie Betonplatten, Rasen und man sieht so ein bisschen so amerikanische Vorstadthäuser. Und dann habe ich hier noch so ein Luftbild, ne?
Ah.
Da sieht man von oben auch.
Häuser, auf jeden Fall. Die Bäume sehen ein bisschen künstlich aus, aber es sind Bäume erstmal.
Es sieht ein bisschen aus wie so zusammengesteckt in so einem Playmobil-Spiel. Genau, wenn man so im Playmobil-Zoo irgendwie so Bäumchen reinsteckt, genau. Und ja, und das ist es eigentlich auch. Es ist nämlich ein bisschen künstlich und das liegt daran, dass da Bühnenbildner aus Hollywood im Spiel waren. Die haben eben auf diesem Dach dieser Boeing-Fabrik einen kompletten Fake-Vorort errichtet.
Wahnsinn.
Der war, ich habe es ausgerechnet, also 26 Acres, das sind ungefähr 105.000 Quadratmeter.
Das ist ordentlich. Und man sieht hier, das hat auch eine ganz andere Qualität als diese Nachtscheinanlage, also die Fake-Fabrik auf dem Rottberg. Das waren ja irgendwie so Bretterbuden und eine Fake-Eisenbahn und nicht viel mehr. Ne? Und
genau.
Das hier sieht schon ordentlich aus.
Ja, das sieht halt so ein bisschen aus nach Bühnenbild. Ne? Da sind so die Bäumchen, das sind so Holzstämme, die sind irgendwie im Boden gerammt und da haben sie dann so Camouflagenetze drüber geschmissen. Das sah von oben halt aus wie Bäume. Und das, was ich am krassesten finde, ist tatsächlich, da laufen eben diese Schauspieler durch. Also
Schauspieler?
Genau, das habe ich nachgelesen. Das sind tatsächlich Schauspieler, die laufen da durch. Also die wurden gebucht, die haben dann ihre Zeit da in diesem Fake-Vorort verbracht, haben da auch mal ein Barbecue gemacht oder auch Wäsche aufgehängt. Und das sollte halt einfach so echt aussehen wie möglich. Und wenn da ein Flugzeug oder ein Bomber oder irgendwas drüber fliegt, dann sieht der Pilot halt einen Vorort und dann wirft er halt keine Bombe ab, ne? Weil warum? Also es war quasi die perfekte Illusion.
Und darunter eine Flugzeugfabrik von Boeing. Nicht schlecht. Deutschlandfunk Nova hier, 100. So, das war's dann schon. Danke an alle, die uns in dieser 100 zu Nebenschauplätzen mitgenommen haben. Danke an Vera Pache für die Geschichte von Gender in Neupfundland. Danke an Oliver Ramme, der die Protokollantin Isabel Schenk begleitet hat. Und an Rebecca Endler, die uns von der Nachtscheinanlage auf dem Rottberg berichtet hat. Und danke auch den Nebenschauplätzen, die man hier nicht hört oder sieht oder so. Danke an Petra Bäumer online, Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank auch an Julia Rosch und Niloufar Elhami für die Redaktion dieser Sendung. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann gebt uns doch eine Rezension bei eurem Podcast-Anbieter bei iTunes oder bei Spotify. Wir würden uns sehr drüber freuen. Wenn ihr aber Fragen habt, Lob, Kritik oder eigene Geschichten, schreibt uns bitte an mail@deutschlandfunknova.de. Euch eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Norbert Demms hat mir erzählt, dass er vor ein paar Jahren nochmal in Gender war. Und eine Sache war komplett anders, nämlich die Stadt selbst. Er meinte, die wäre so leer gewesen. Ist ja auch logisch, da waren viel, viel weniger Leute dort. Und eine Sache ist aber genau gleich gewesen, und zwar diese wahnsinnige Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Also Norbert Demms ist da irgendwie abends spät gelandet und das Gepäck ist nicht mitgekommen. Und dann sind sie zum Hotel. Und kurze Zeit später ruft dann die Rezeption an und sagt, hey, euer Koffer ist jetzt doch da. Und zwar war dann eine Mitarbeiterin vom Flughafen, die diese Koffer noch gefunden hatte, hat die dann selber mit ihrem eigenen Auto mitgenommen und ist von Hotel zu Hotel gefahren, um diejenigen zu suchen, zu denen die Koffer gehören. Und meinte dann auch noch so, naja, in Gander gibt es ja nicht so viele Hotels. Ja, ich meine, das ist natürlich eine Hilfsbereitschaft, die wir wahrscheinlich tatsächlich woanders nicht so häufig erleben.
Als ich dann wieder zu Hause war, habe ich ein paar Fotos bekommen von einer Fotografin, die auch mit war. Und ein Bild hat mir besonders gut gefallen. Das war schwarz-weiß, Abendstimmung, der Minister, seine Gastgeber und die gesamte Reisegruppe. Die saßen in einer Reihe auf Plastikstühlen und alle lachten in die Kamera. Aber eine fehlte auf dem Bild. Ich wusste aber, dass sie mit dabei war. Sie saß ganz links, war aber auf dem Bild abgeschnitten. Und dass sie da eben nicht mit auf dem Bild drauf war, das war wieder so typisch Protokollantin. Da musste ich wirklich lachen. Eine Frau, die dabei ist, aber nur im Hintergrund.
Als ich mit Herrn Nietborock vom Bunker aus auf das ganze Gelände geschaut habe, hat er mir gezeigt, wo die Flak-Batterie damals stationiert war. Das kann man von heute aus noch sehen, weil da so eine kleine Kerbe im Wald ist. Und dann hat er mir eine sehr interessante Geschichte, quasi die Geschichte vom Nebenschauplatz des Nebenschauplatzes erzählt.
Denn es war eine bedeutende Flak-Batterie. Es gibt dort Erzählungen von den Landwirten, die wir auch als Zeitzeugen dokumentiert haben. Einmal von den großen Luftangriffen im Ruhrgebiet, wo uns also einer der Landwirte, der damals noch ein kleiner Junge gewesen ist, erzählt hat, dass noch tagelang später Dokumente aus dem Himmel geflogen kamen, angekohlte Akten, zum Beispiel von Peek und Kloppenburg, die also beim Angriff auf Essen dann durch den Brand in die Luft gekommen sind. Später nach dem Krieg, unmittelbar danach, soll also diese Flak-Batterie auch zu Wohnzwecken genutzt worden sein. Es gab dort einen englischen Soldaten, einen sogenannten Mr. Allen, der eine deutsche Freundin hatte und die sind dann in diesen Flakturm eingezogen. Und als die große Wohnungsnot gewesen ist, ist auch die Mannschaftsbaracke 10 Jahre lang eine Notwohnung gewesen. Auch da haben wir einen Zeitzeugenbericht von jemandem, der mittlerweile in Süddeutschland wohnt. Der hat davon berichtet, wie auf diesem riesigen Areal, das ist also ein großes Feld, was vollkommen unbewohnt ist, er seine Kindheit verbracht hat, mitten in der Natur, in dieser Baracke. Und er sagt, es wären eigentlich die 10 schönsten Jahre seines Lebens gewesen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.